Greta Thunberg, das Klimabuch. CO2-Abdruck, Elektromobilität, Klimaziele, Biogas, Artenvielfalt und meteorologische Kipppunkte. Die Klimaerwärmung ist vor allem eines, wahnsinnig komplex. Es gibt keinen einfachen Ansatz, um sie zu verstehen, und auch keine einfache Lösung für dieses immer dringendere Problem. Deswegen hat das Klimabuch von Greta Thunberg auch über 500 Seiten. Es ist eine Zusammenstellung von Texten von über 100 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aus den verschiedensten Disziplinen, die sich mit der Klimakatastrophe auseinandersetzen. Es berichtet vom Jetstream, von Aerosolen, von Energieriesen und von der Rolle der Medien. Es ist ein Rundumschlag, bei dem vor allem drei Dinge deutlich werden. Erstens, wir müssen uns beeilen. Zweitens, es wird nicht einfach. Und drittens, wir können und müssen alle etwas beitragen, wenn wir die Klimakatastrophe noch verhindern wollen. Wie funktioniert das Klima? Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sind sich seit langer Zeit einig, was es mit dem Klimawandel auf sich hat. Auch du wirst es wissen. Dadurch, dass wir Menschen seit der Industrialisierung zu viele Treibhausgase ausstoßen, vor allem CO2, erwärmt sich das Klima auf der Erde. Und das ist ein Problem. Das ist natürlich nur die vereinfachte Kurzfassung. Der Klimawandel hat zahllose Facetten, mit denen sich Tausende von Menschen in der Wissenschaft seit Jahrzehnten auseinandersetzen. Er kommt zum Beispiel nicht nur daher, dass wir fossile Brennstoffe verwenden, sondern er hat viele Gründe. Seit es Menschen gibt, verändern wir unseren Planeten. Wir haben unzählige Tierarten ausgerottet, Wälder gerodet und ganze Ökosysteme zerstört. All das hat ebenfalls einen Einfluss auf unser Klima und wird umgekehrt auch vom Klima beeinflusst. Das Klima ist ein dynamisches und fragiles System. Neben dem Kohlendioxid spielt zum Beispiel auch Methan eine Rolle. Es wird vor allem in der Landwirtschaft, der Abfallentsorgung und der Industrie freigesetzt. Im Gegensatz zu CO2 verschwindet es relativ schnell wieder aus der Luft. CO2 baut sich nach 50 Jahren nur zur Hälfte ab. Dagegen verschwindet Methan in derselben Zeit fast vollständig aus der Atmosphäre. Ergo hat das Einsparen von Methan eine schnellere und direktere Auswirkung auf die globalen Temperaturen als die Reduzierung von Kohlendioxid. Auch Aerosole tragen zur Erderwärmung bei. Diese kleinen Partikel, die zum Beispiel entstehen, wenn du ein Lagerfeuer machst, verursachen Luftverschmutzung und Smog. Ihre Rolle lässt sich noch nicht einfach beschreiben, denn einerseits kühlen sie den Planeten ab. Sie schirmen die Erde wie eine dünne Wolke ab, die wärmendes Sonnenlicht zurück ins All reflektiert. Andererseits sind vor allem dunkle Aerosole gefährlich. Denn wenn sie sich zum Beispiel auf eine Schneeschicht legen, wird dort weniger Licht reflektiert. Der Schnee erhitzt sich und schmilzt schneller. Dazu, wie genau Aerosole das Klima beeinflussen, wird momentan viel geforscht. Noch komplexer wird das Thema dadurch, dass sich das Klima nicht linear entwickelt, sondern viele unterschiedliche Kipppunkte hat. Der bekannteste Kipppunkt ist vermutlich das Eis an den Polen. Wenn seine Schmelze einmal eine bestimmte Geschwindigkeit erreicht hat, geht sie immer schneller voran und ist nicht mehr aufzuhalten. Dann kippt die gesamte Region in einen anderen Zustand. Diese Kipppunkte können Dominoeffekte auslösen und sich gegenseitig bedingen. Weitere Kipppunkte sind zum Beispiel das Auftauen des Permafrostbodens, der viel Methan enthält, oder der Rückgang des Regenwaldgebiets im Amazonas. Es ist also kompliziert. Wer ein Problem lösen will, muss es zunächst einmal verstehen. Zum Glück haben wir ein gutes wissenschaftliches System, das uns zuverlässige Informationen liefert. Doch leider wollen viele Menschen diese Informationen nicht wahrhaben. Dabei handelt es sich vor allem um diejenigen, die von der aktuellen Lage profitieren. Doch diese soziale und politische Frage beleuchten wir später. Vorher sollten wir uns noch mehr darüber klar werden, was eigentlich gerade vor sich geht in Sachen Klimawandel. Was passiert gerade auf unserem Planeten? Sehen wir uns dazu ein paar Bereiche an, die sich momentan verändern. Was das Eis und das Meer betrifft, weißt du sicher schon, dass höhere Temperaturen das Eis an den Polen schmelzen. Dadurch steigt der Meeresspiegel, was vor allem Küstenregionen gefährdet. Besonders schnell klettern die Temperaturen in der Arktis. Nehmen wir zum Beispiel Spitzbergen, eine Inselgruppe nördlich des Polarkreises, auf der viele Eisbären leben. Dort wurde im Sommer 2020 ein neuer Temperaturrekord gemessen. Er lag bei 38 Grad. Wenn dicke Eisflächen abschmelzen, sinkt ihre Oberfläche ab und gerät damit in höhere Temperaturen, was das Eis noch schneller schmelzen lässt. Der Kipppunkt lässt grüßen. Auch Wälder spielen eine wichtige Rolle beim Eindämmen der Erderwärmung, denn sie speichern CO2 und helfen so, den Klimawandel abzumildern. Doch wir holzen immer mehr Waldgebiete ab. Hinzu kommt, dass durch die vermehrten Wetterextreme, vor allem Hitze und Dürre, auch immer mehr Waldbrände auftreten. Dabei wird das in den Bäumen gespeicherte CO2 freigesetzt. Bei den Waldbränden in Australien im Sommer 2019-2020 waren das zum Beispiel 715 Millionen Tonnen Kohlendioxid. So viel CO2 stößt Australien sonst in einem ganzen Jahr nicht aus. Außerdem verändern sich die Wälder. Durch zunehmende Temperaturen und Trockenheit sterben immer mehr Arten aus. Andere hingegen vermehren sich zu stark. Vor allem Schädlinge, die sich bei höheren Temperaturen schneller reproduzieren können. Die Bäume, die ihnen zum Opfer fallen, liegen als ausgetrocknetes Totholz herum und brennen wie Zunder. Werfen wir noch einen Blick nach oben. Die Meteorologin Jennifer Francis untersucht den Jetstream. Das sind sehr schnelle Winde, die hoch oben um die Nordhalbkugel kreisen und unser Wetter stark beeinflussen. Francis' Forschung zeigt eine weitere beunruhigende Facette des Klimawandels. Weil die Arktis sich so schnell erwärmt, wird der Temperaturunterschied zum Süden kleiner und dadurch wird der Jetstream langsamer. So bekommt er Zeit, Schleifen zu drehen, die auch als Taschen bezeichnet werden. Und diese sorgen wiederum dafür, dass eine bestimmte Wetterlage auf der Nordhalbkugel länger anhält. Dass hier ein Problem vorliegt, ist offensichtlich. 10 Wochen ununterbrochene Sommerhitze belasten ein Ökosystem viel stärker als 4. Das Gleiche gilt für 10 Wochen Regen und Kälte. Unsere Umwelt ist darauf ausgelegt, dass sich das Wetter häufiger ändert. Tut es das nicht, kommt es zu ausgetrockneten Böden, Sturzfluten, Erdrutschen und vielen anderen Problemen. Du siehst, es hängt alles zusammen. Durch Wetterextreme ausgelöste Katastrophen wie die Waldbrände in Australien oder die Flut im Ahrtal werden in Zukunft immer häufiger auftreten. Das ist aber längst nicht die einzige gefährliche Folge des Klimawandels. Welche Folgen hat der Klimawandel für uns Menschen? Nicht nur Flora und Fauna leiden unter der Erderwärmung. Unsere Gesundheit selbst ist in Gefahr, worüber leider in der Öffentlichkeit viel zu selten gesprochen wird. Vermutlich werden wir in Zukunft häufiger mit neuen Zoonosen wie der Corona-Pandemie zu kämpfen haben. Der Klimawandel zerstört den Lebensraum vieler Tiere, die Krankheitserreger in sich tragen. Menschen und Tiere rücken immer näher zusammen, wodurch sich die Wahrscheinlichkeit von Übertragungen erhöht, etwa durch den Handel mit Wildtieren und ihren Verzehr. Hast du zum Beispiel gewusst, dass der Klimawandel auch zur Antibiotikaresistenz beiträgt? Denn bei höheren Temperaturen vermehren sich Bakterien schneller. Mehr Menschen und Tiere infizieren sich und mehr Antibiotika werden verschrieben. Außerdem können Bakterien bei schnelleren Reproduktionszyklen auch schneller Resistenzen entwickeln. Infektionskrankheiten sind aber längst nicht das einzige gesundheitliche Problem, das der Klimawandel mit sich bringt. Er verursacht auch Hungersnöte, Wasserknappheit und Luftverschmutzung. Und auch die Hitze selbst ist tödlich. Sie kann zum Beispiel Herzanfälle und Fehlgeburten auslösen. Die Klimaforscherin und Epidemiologin Ana M. Vicedo Cabrera weist darauf hin, dass heute weltweit ungefähr so viele Menschen an Hitze sterben wie an Malaria. Die gesundheitlichen Probleme betreffen vor allem vulnerable Menschen. An den Hundstagen sterben in erster Linie alte und kranke Personen. Außerdem können sich viele ärmere Menschen keine Krankenversicherung oder Behandlung leisten. Und sie leben mit größerer Wahrscheinlichkeit in Gebieten, die von Hunger bedroht sind. Das bringt uns schon zur zweiten unterschätzten Folge des Klimawandels, der wachsenden sozialen Ungleichheit. Der Klimawandel benachteiligt die Gegenden der Erde, die der Westen schon seit Jahrhunderten ausbeutet. Reichere Länder, zum Beispiel in Europa oder Nordamerika, würden vielleicht sogar von wärmeren Temperaturen profitieren. Im globalen Süden hingegen wird die Lage durch die klimatischen Veränderungen noch schwieriger, als sie es jetzt schon ist. Das wird die Ungleichheit global verstärken. Doch auch innerhalb einzelner Länder verschlechtert der Klimawandel die ohnehin prekäre Stellung benachteiligter Gruppen. Sie können sich keine Klimaanlagen leisten und leben häufiger in Regionen, die von Extremwetter bedroht sind. Das wird zu sozialen Spannungen führen. Außerdem werden zahlreiche Klimaflüchtlinge Schutz in reicheren Ländern suchen. Obendrein haben mehrere Studien gezeigt, dass Hitze Menschen aggressiv macht und dazu führt, dass wir Konflikte eher mit Gewalt lösen. Und das stößt uns auf eine der wichtigsten Erkenntnisse zum Klimawandel. Er ist nicht das eigentliche Problem. Die katastrophale Situation, in die wir das Weltklima gebracht haben, ist nur Ausdruck einer viel tiefer liegenden Krise. Wir konsumieren, arbeiten und produzieren auf eine Weise, die unsere Gesellschaften zutiefst ungerecht macht. Umgekehrt bedeutet das, dass wir unsere Art des Zusammenlebens und Wirtschaftens ändern müssen, wenn wir das Klima retten wollen. Kurzum, wir stecken knietief in einer Gerechtigkeitskrise. Das erklärt auch, warum wir bisher daran gescheitert sind, effektiv gegen den Klimawandel vorzugehen. Werfen wir also kurz einen Blick zurück. Warum unternehmen wir nicht genug? Was haben wir bisher gegen die Klimakatastrophe getan? Kurz gesagt, so gut wie nichts. Greta Thunberg wird richtig wütend, wenn sie das zugrunde liegende Problem beschreibt. Wir leben in einem ungerechten System, von dem einige Privilegierte profitieren, vor allem weiße, heterosexuelle Männer aus reicheren Ländern. Und auch verschiedene Konzerne zählen zu den Nutznießern. Diese Menschen und Unternehmen haben Geld und Macht angehäuft und wollen nun verhindern, dass sich dieses System verändert. Diejenigen, die weniger privilegiert sind, zahlen den Preis für den Luxus einiger weniger. Unterdrückung, Armut, Völkermord, Umweltzerstörung, Klimakatastrophe. Zu den Profiteuren des Systems gehören Konzerne, die ihr Geld mit Öl, Kohle und Erdgas verdienen. Sie haben vor allem drei Strategien, um den Kampf gegen den Klimawandel und damit den Kampf gegen das System zu sabotieren. Strategie Nummer 1: Desinformation. Der US-Ölkonzern ExxonMobil weiß erwiesenermaßen seit den 70er Jahren, welche Auswirkungen fossile Brennstoffe auf unser Klima haben. Lange Zeit unternahm der Konzern nichts, bis in die 90er Jahre. Dann begann ExxonMobil mit gekauften Experten und Studien gezielt Verwirrung zu stiften. Der wissenschaftlichen Gesellschaft Royal Society zufolge wurden 2006 fast 40 Organisationen von ExxonMobil dafür bezahlt, gezielt falsche Informationen über den Klimawandel zu verbreiten. Die Branche lässt sich diese Strategie einiges kosten. Sie gab zum Beispiel allein in den USA von 2000 bis 2016 ca. 2 Milliarden Dollar für Fehlinformationen und Lobbyismus aus. Die zweite Strategie ist, die Verantwortung abzuwälzen. Ein Beispiel dafür sind Ausreden wie: Wir in Europa können sowieso nichts unternehmen, solange die Chinesen ihre Emissionen nicht reduzieren. Ein anderes Beispiel ist das Konzept des persönlichen CO2-Fußabdrucks, das der Mineralölkonzern British Petroleum entwickelt hat. Die Idee dahinter ist nicht falsch. Jede und jeder trägt mit eigenen Emissionen zur Erderwärmung bei. Doch BP verfolgt mit der Popularisierung des Begriffs ein perfides Ziel. Das Hauptaugenmerk sollte sich von der Verantwortung der Industrie zu der von Verbrauchern verlagern. Die Profiteure des Systems haben noch eine dritte Strategie, um die Anstrengungen gegen den Klimawandel zu sabotieren. Sie schlagen falsche Auswege vor. Sie behaupten zum Beispiel, wir könnten ohne Probleme Technologien erfinden, die das CO2 wieder aus der Atmosphäre lösen. Das ist unrealistisch, denn die entsprechenden Technologien sind viel zu teuer und längst nicht effizient genug. Alternativ behaupten die Profiteure, wir könnten der Krise entkommen, indem wir alle Autos auf elektrische Energie umstellen. Aber diese Idee geht vollkommen am Kern der Sache vorbei, denn auch Strom braucht Energie und davon verbrauchen wir mit unserem momentanen Lebensstil bereits jetzt zu viel. Das Verhalten dieser Konzerne ist skandalös. Leider bildet das der öffentliche Diskurs nicht ab, denn auch weite Teile der Politik und Medien spielen im Team der Konzerne. Viele Medien gehören Superreichen wie Rupert Murdoch. Die meisten anderen sind von Werbeeinnahmen abhängig. Und diese bekommen sie von Unternehmen, die sinnlosen Überkonsum zum Überleben brauchen. Wenn sie gegen den Konsumzwang und für Klimagerechtigkeit berichten, sägen sie den Ast ab, auf dem sie sitzen. Bei Politikern sieht es nicht viel besser aus. Viele von ihnen sind eng mit der Wirtschaftslobby verbunden. Und fast alle von ihnen wollen einfach nur wiedergewählt werden. Deswegen scheuen sie davor zurück, Maßnahmen auch nur anzusprechen, die für ihre Wähler einen Verzicht bedeuten könnten. Genau das brauchen wir aber, um nachhaltig und klimafreundlich zu leben. Verzicht. Weltweit erkennen immer mehr Regierungen, dass ihre Bürgerinnen und Bürger Angst vor der Klimakrise haben. Deswegen betreiben sie Augenwischerei. Sie verabschieden ein ums andere Mal feierlich neue Klimaziele, die immer wieder mit Pauken und Trompeten verfehlt werden. Außerdem tricksen sie mit den Zahlen. Die Emissionen des internationalen Luft- und Schiffsverkehrs tauchen zum Beispiel in keiner einzigen nationalen Statistik auf. Wie praktisch. Du siehst also, was Politik und Medien betrifft, ist Thunberg unversöhnlich. Ja, radikal. Sie geht in eine Fundamentalopposition zu unserem herrschenden System. Daraus folgt für sie, mit kleineren Schönheitsreparaturen hier und da ist es nicht getan. Wir brauchen kein Wachstum mehr. Wir haben doch längst schon alles. Stattdessen brauchen wir eine ganz neue Art zu denken und zu wirtschaften. Aber wie könnte die aussehen? Und wie kommen wir dorthin? Was müssen wir jetzt tun? Es ist zum Verzweifeln, wie wenig Fortschritte wir bisher im Kampf gegen die Klimakrise gemacht haben. Dennoch bleibt uns noch ein wenig Zeit, um das Schlimmste abzuwenden. Aber wo sollen wir anfangen? Auf drei Ebenen: der individuellen, der gesellschaftlichen und der Ebene dazwischen. Sehen wir uns zuerst einmal die individuelle Ebene an. Jede und jeder von uns kann das eigene Verhalten ändern und so zum Klimaschutz beitragen. Wir müssen dir hier nicht vorbeten, welche Gewohnheiten umweltschonender sind als andere. Einiges weißt du schon, über anderes kannst du dich informieren. Wichtig ist, dass du niemanden dafür verurteilst, wie er sich für den Klimaschutz engagiert. Für eine Aktivistin aus Angola kann es sinnvoll sein, sich in ein Flugzeug zu setzen, um auf einer Konferenz zu sprechen. Für dich selbst hingegen ist es vielleicht sinnvoll, ganz auf Flugreisen zu verzichten. Die zweite Ebene ist die Schnittstelle zwischen Individuum und Kollektiv. Jeder Einzelne von uns wirkt in die Gesellschaft hinein. Du bist Teil einer Familie und anderer Gemeinschaften. Etwa in der Uni, der Schule oder im Beruf, in einem Verein oder einer Gemeinde. An all diesen Orten kannst du andere Menschen beeinflussen, indem du mit gutem Beispiel vorangehst oder sie über die Situation aufklärst. Die dritte Ebene, die gesellschaftliche, ist die komplizierteste. Hier müssen wir uns zunächst einmal eingestehen, dass unser aktueller Lebensstil nicht nachhaltig ist. Und der globale Norden täte gut daran, sein Überlegenheitsdenken abzulegen. Wenn wir uns heute auf dem Planeten umsehen, sind es meist ärmere oder indigene Menschen, die sich am nachhaltigsten und fürsorglichsten verhalten. Der Kapitalismus, der den globalen Norden so reich gemacht hat, hat uns in diese katastrophale Situation gebracht. Vielleicht ist es jetzt an der Zeit, mal den anderen zuzuhören. Wir können viel von ihnen lernen. Schauen wir zum Beispiel kurz nach Bangladesch, in die Heimat des Klimaforschers Salimul Huq. Er ist der Überzeugung, dass seine Landsleute nicht nur Opfer der Klimakatastrophe sind, sondern auch Helden. Seiner Meinung nach werden uns nicht Technik oder Fortschritt retten, sondern Solidarität und Fürsorge. In Bangladesch bekommt zum Beispiel jede ältere, alleinstehende Person 2 Highschool-Schüler zugeteilt. Sobald eine extreme Wetterlage auftritt, kümmern sich diese beiden Schüler darum, dass die ältere Person wohlauf und in Sicherheit ist. Und schließlich bleibt der politische Aktionismus, um die Gesellschaft zu verändern. Gewaltloser oder ziviler Widerstand hat schon viele Erfolge gefeiert. Denk nur an die Montagsdemonstrationen in der DDR. Also engagiere dich, wo du kannst. Es lohnt sich. Wie kann ein klimaneutrales, fürsorgliches Leben aussehen? Hier sind deiner Fantasie keine Grenzen gesetzt. Viele Player wollen uns weismachen, dass Klimaschutz vor allem Verzicht bedeutet. In Wirklichkeit müssen wir aber nur auf unnötigen Konsum verzichten. Die wichtigsten Dinge im Leben bleiben uns auch dann erhalten, wenn wir weniger kaufen. Freundschaften, Abenteuer, gutes Essen, Kultur, Natur und Glück, um nur ein paar zu nennen. Vor allem können wir in einer klimafreundlichen und nachhaltigen Gesellschaft vieles dazugewinnen. Wenn wir weniger konsumieren, müssen wir auch weniger arbeiten. Das würde uns Zeit lassen, um uns besser um uns selbst und unsere Gemeinschaft zu kümmern. Wir könnten wieder mehr Zeit im Grünen verbringen und saubere Luft atmen. Wir könnten den Großstadtlärm häufiger durch heilsame Naturgeräusche ersetzen. Apropos, hast du gewusst, dass deine psychische Gesundheit direkt mit Vogelgezwitscher korreliert? Wir könnten in einer anderen Welt leben. Einer Welt, die nicht auf Diskriminierung und Ungleichheit aufbaut, sondern auf Solidarität. Auf Fürsorge für uns selbst, die Gemeinschaft und den Planeten. Und so hätten wir ein reines Gewissen. Also, in was für einer Welt möchtest du leben? Damit sind wir am Ende unseres Blinks zum Klimabuch angekommen. Fassen wir das Wichtigste noch einmal zusammen. Die Klimakrise ist komplex, aber die Wissenschaft hilft uns zu verstehen, wie sie funktioniert und was wir gegen sie unternehmen können. Sie ist allerdings nur ein Symptom einer tieferen Nachhaltigkeits- und Gerechtigkeitskrise. Das heißt, ohne eine substanzielle Veränderung unserer Gesellschaft bekommen wir die Klimakrise nicht in den Griff. Du kannst sowohl durch dein individuelles Verhalten als auch durch soziales und politisches Engagement zu dieser Veränderung beitragen. Fang damit an, dich zu informieren. Hör auch den Menschen zu, die im öffentlichen Diskurs normalerweise keine Stimme haben. Und dann verbinde die Punkte und erzähle eine Geschichte. Erzähle viele Geschichten. Schreib einen Song oder ein Gedicht. Male ein Bild. Teile deine Geschichten über eine bessere Zukunft mit Freunden. Sprich beim Spazierengehen darüber, beim Kochen und beim Abendessen. So veränderst du die Wahrnehmung in deinem Umfeld und schließlich auch die Gesellschaft.